Diese Folge wird präsentiert von GSK.
Impfen haben wir prinzipiell gesunde Menschen vor uns, die wir vor einer Erkrankung schützen wollen. Und deswegen kann ich total nachvollziehen, dass Eltern, die davon jetzt nicht auch nichts verstehen, warum auch, sie haben das ja nicht studiert, sagen, meine Güte, wenn ich das jetzt in mein Kind spritze, wenn ich dem jetzt schade, ja, und es hätte die Krankheit nicht gekriegt. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, dass wir wirklich Nutzen und Risiko wissenschaftlich abwägen, durch die STIKO bewerten lassen und den Eltern dann erklären, warum es sinnvoll ist, diese oder jene Impfung zu machen und warum man vielleicht eine andere Impfung nicht braucht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die Antworten geben können auf zumindest einige der Fragen, die wir uns als Mütter und Väter täglich stellen. Auch heute haben wir natürlich wieder ein spannendes Gesprächsthema. Cocooning, Nestschutz und Co. Oder auf nochmal etwas unkomplizierter formuliert, wie kann ich mein Neugeborenes bestmöglich vor Infektionen schützen? Und wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, dann kommt man um das Thema Impfen nicht herum. Und zwar Impfen vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft und das Impfen von Babys. Mir ist bewusst, dass dieses Thema kontrovers und emotional ist. Auch ich bin da definitiv für kritisches Nachfragen. Ich halte es aber privat so, dass ich beim Impfen den Empfehlungen des Kinderarztes meines Vertrauens folge, weil ich da definitiv nicht die gleiche Fachkenntnis habe wie er. Und so werde ich es auch hier heute im Podcast halten. Ich spreche mit Frau Thiele, einer Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, über ihre persönlichen Empfehlungen und die beruhen auf den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Eins ist mir noch ganz wichtig, unabhängig vom Branding dieser Folge sind wir inhaltlich absolut frei in der Gestaltung. Das heißt, sowohl Frau Thiele als auch ich sprechen genau so, wie wir es auch ohne Branding tun würden. Das ist uns wichtig und das wollen wir, dass ihr das wisst. So, jetzt aber endlich nach langer Vorrede herzlich willkommen, Frau Thiele.
Hallo Frau Rickhoff, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, ich freue mich sehr. Ich finde das ein hochspannendes Thema und auch ein sehr emotionales Thema, weil Schwangerschaft ist ja so ein wahnsinnig emotionaler Zeitraum, in dem man schon ganz viel so dieses Schutzbedürfnis hat, das Kind zu schützen. Und wenn das Kind dann so raus ist, dann liegt das da, sieht so hilflos aus, so klein. Und man hat die ganze Zeit dieses Gefühl, ah, wie kann ich dich beschützen? Was kann ich machen, dass es dir gut geht? Und deswegen freue ich mich besonders, dass wir da heute einmal drüber sprechen, was wir machen können. Wir haben ja gerade schon im Titel der Folge ganz schön mit Fachausdrücken um uns geworfen. Vielleicht können Sie das mit dem Nestschutz einmal kurz erklären. Was ist das überhaupt?
Also unter Nestschutz versteht man letztendlich den Schutz, den die Mutter über ihr eigenes Blut, über die Plazenta dem Kind mitgibt. Das tut sie für verschiedene Krankheiten. Es gibt Krankheiten, wo das funktioniert. Es gibt aber auch Krankheiten, wo es nicht funktioniert. Also so die ganz normalen, banalen Erkältungen, da können sich Kinder häufig trotzdem anstecken. Es gibt aber bestimmte gefährliche Krankheiten, zum Teil eben auch welche, gegen die wir impfen können, wo die Mutter dann über die Plazenta ihre eigenen Antikörper bzw. Immunglobuline an das Kind mitgibt, die das Kind in den ersten Lebensmonaten nutzen kann. Die verbrauchen sich irgendwann. Also es ist nicht so, dass die für immer da bleiben, aber in den ersten Wochen bis Monaten bleiben die bestehen im Kind.
Das ist ja total clever von der Natur, ne, dass das so funktioniert. Weiß man denn, welche Antikörper übertragen werden, also von diesen gefährlichen Krankheiten, oder gibt es da auch welche, bei denen das auf keinen Fall übertragen wird?
Also wir wissen, dass es bei Tetanus funktioniert, bei Diphtherie funktioniert es. Deswegen gibt es bei uns ja in Deutschland zum Beispiel keinen neugeborenen Tetanus. Es gibt Länder, in denen zum Beispiel in Afrika, da sterben wirklich immer noch viele Neugeborene an Tetanus, weil die Mütter auch nicht geimpft sind. Denen ist halt die Impfung nie zur Verfügung gestellt worden. Und dann können die keinen Schutz ans Neugeborene übertragen. Und dann reicht eine Nabelinfektion, dass da mal Tetanus-Bakterien reinkommen und dann können Kinder dran sterben. Ansonsten wissen wir es bei Keuchhusten. Allerdings eben, wenn man natürliche Antikörper hat von früher, ist es eben nicht viel. Wo wir es wissen, schon ganz viele Jahre und Jahrzehnte, ist zum Beispiel bei Masern. Deswegen impfen wir Kinder ja auch erst am Ende des ersten Lebensjahres gegen Masern, weil Mütter, die einen Impfschutz übertragen, das so gut tun, dass die Antikörper, die sie übertragen, wenn ich das Kind dann impfe, das wieder verhindern, dass das Kind eigene Antikörper bildet. Und deswegen können wir Kinder erst am Ende des ersten Lebensjahres impfen. Wobei es so ist, dass wir heutzutage Mütter haben, die meistens ja auch als Kind schon geimpft wurden. Und die übertragen etwas weniger als Mütter, die vielleicht früher in den 60er Jahren auf ihr Baby noch Antikörper übertragen haben, nachdem sie selbst irgendwann im Jugendalter Masern durchgemacht haben. Ah. Deswegen sind Kinder nicht ganz sicher vor Masern. Wenn also ein Säugling, der noch nicht geimpft ist, Kontakt zu Masern hat, muss der sofort die Kinder- und Jugendärztin oder Kinder- und Jugendarzt aufsuchen, weil wir dann noch sogenannte Regelungsimpfungen vornehmen können. Ach, krass. Aber wir können eben nie sicher sein, dass das Baby nicht von der Mutter doch so viel Antikörper mitgekriegt hat, dass unsere Impfung, wenn wir sie ganz früh geben, nicht funktionieren würde.
Okay, das heißt, wenn man den Kontakt hatte, kann man sogar doch noch durch eine Impfung dieses Baby dann schützen tatsächlich.
Ja, das gibt es bei ein paar Krankheiten, aha, unter anderem zum Beispiel bei Masern. Wenn sie also ungeimpft sind oder bei Windpocken geht es auch und sie haben Kontakt, dann sollte man möglichst innerhalb der ersten 1 bis 2 Tage nach Kontakt impfen, weil die Impfung etwas schneller wirkt. Die hat eine kürzere Inkubationszeit als die Wildinfektion. Und damit kann man in vielen Fällen, nicht immer, aber in vielen Fällen doch noch verhindern, dass jemand erkrankt. Das funktioniert nicht bei allen Krankheiten, aber wie gesagt, bei Masern und bei Windpocken, da haben wir das schon häufig gemacht. Da wird das auch praktiziert.
Das höre ich gerade echt zum ersten Mal. Es gibt so viele Dinge, von denen man gar nichts weiß. Voll gut, dass Sie das nochmal hier erzählen. Ist es denn möglich, wir haben gerade schon so über Impfungen gesprochen. Ich weiß, dass ich mich vor der Schwangerschaft, wurde ich immer gefragt, so besteht Kinderwunsch, sind Sie denn gegen Röteln geimpft? Das ist ja, glaube ich, um in der Schwangerschaft Röteln zu verhindern. Aber welche Impfungen sollte man denn unbedingt nochmal machen fürs Kind, für diesen Nestschutz vor der Schwangerschaft? Und gibt es auch die Möglichkeit, in der Schwangerschaft zu impfen?
Also sinnvoll ist es, dass Sie vor der Schwangerschaft tatsächlich Masern, Mumps, Röteln geimpft worden sind, weil Sie das in der Schwangerschaft als Lebendimpfstoff auch nicht impfen dürfen. Also das geht dann nicht. Also das ist ganz sinnvoll, dass Sie das vorher haben. Dafür reicht es auch manchmal einfach, den Impfpass zu überprüfen. Dann muss man das nicht zwingend auffrischen. In der Schwangerschaft wird schon seit sehr vielen Jahren die Grippeimpfung empfohlen, in der entsprechenden Jahreszeit natürlich nur. Was wir alle mitbekommen haben, während der Corona-Pandemie wurde dann auch gegen Ende der Schwangerschaft eine Corona-Impfung empfohlen, sowohl um die Mutter zu schützen, aber auch um auf das Kind Antikörper zu übertragen. Und seit 2020 wird in Deutschland empfohlen, Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten in der Schwangerschaft zu impfen. Und zwar egal, wann die letzte Impfung davor war, weil wir wissen, dass beim Keuchhusten nur die Antikörper wirklich gut aufs Kind übertragen werden, die frisch sind. Und deswegen wird im letzten Drittel der Schwangerschaft jetzt diese Impfung durchgeführt.
Okay, und Diphtherie, Tetanus ist klar, Sie haben es ja auch gerade erwähnt, dass mit der Nabelinfektion kann Tetanus übertragen werden oder kann ausbrechen. Aber warum ist Keuchhusten ausgerechnet so ein wichtiger Bestandteil? Weil Keuchhusten, ich weiß nicht, die meisten von uns hatten das ja wahrscheinlich irgendwann mal in der Kindheit, oder?
Nee. Die meisten von uns hatten das nicht. Okay. Also ich bin auch schon ein geimpftes Kind. Ich bin Jahrgang 70. Ich bin geimpft. Sie, denke ich, sind eine ganze Ecke jünger als ich. Es gab zwischendurch mal ein paar Jahrgänge, weil es früher einen sehr schlecht verträglichen Keuchhustenimpfstoff gab. Daher kommt auch bei vielen noch diese Angst vor dieser Keuchhustenimpfung. Es gab mal eine Zeit lang einen Keuchhustenimpfstoff. Das war ein sogenannter Ganzkeimimpfstoff. Also da wurden ganze getötete Keuchhustenbakterien verimpft. Und das hat viel Nebenwirkungen gemacht. Das war schlecht verträglich. Und dann wurde tatsächlich mal für ein paar Jahre nicht geimpft. Also meine kleine Schwester ist Mitte der 70er geboren, die war ungeimpft. Und dann ist aber wieder Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ist eine neue Art des Impfstoffs gekommen, der sogenannte azelluläre Impfstoff. Also ist, wenn Sie in Ihrem Impfpass mal TDPA, also Pertussis acellulär, lesen. Mhm. Das ist ein Impfstoff, da sind nicht mehr ganze Zellen, sondern da sind nur noch die Teile, die notwendig sind auf der Oberfläche des Bakteriums, um eine Immunität zu erzeugen drin. Und der Impfstoff ist sehr gut verträglich und der wird eben jetzt seit den 80er Jahren geimpft. Also die meisten von uns sind geimpft. Das Problem ist nur, Sie können es trotzdem kriegen, wenn Sie mehr als 8 bis 10 Jahre nicht geimpft waren, weil der Impfschutz hält genauso wie die Krankheit übrigens auch nicht lebenslang vor. Und deswegen muss man das immer wieder auffrischen.
Und das ist gar nicht so harmlos, wahrscheinlich wie der Name das so. Also irgendwie, wenn man Husten hört, dann ist das erstmal so, naja, irgendeine Art von Husten, aber die ist wahrscheinlich gar nicht so harmlos, wenn man dagegen impft, oder?
Genau, das Problem ist, das Wort Keuchhusten kommt daher, dass man einen keuchenden Husten bekommt. Da kann man sich zum Beispiel auf YouTube oder so Videos angucken. Das ist wirklich ein ganz typischer Husten mit dieser ziehenden Einatmung und dann so einem staccato-artigen Husten. Mhm. Das Problem ist, dass Säuglinge nicht nur diese Hustenattacken bekommen, sondern dass die auch einfach Atemaussetzer bekommen. Weshalb ein Säugling, wenn er Keuchhusten bekommt, in einem ganz großen Prozentsatz letztendlich stationär auf der Intensivstation und dann noch endlos überwacht auf Normalstation landet, manchmal auch noch mit einer Atemüberwachung nach Hause geht, weil diese Kinder eben einfach aufhören zu atmen. Und das ist das, was Keuchhusten für Säuglinge so besonders gefährlich macht. Für alle anderen ist das auch nicht ungefährlich, denn wenn Sie sich vorstellen, dass Sie über Wochen und Monate mehrere Stunden am Tag einen maximal quälenden Husten haben. Es gibt sogar Leute, die sich von dem Husten die Rippe gebrochen haben, wenn sie da irgendwie anfällig waren. Das ist wirklich eine ganz fiese, unangenehme Erkrankung. Aber lebensgefährlich ist es eben vor allem für Säuglinge und ansonsten natürlich noch für sehr alte oder immungeschwächte Menschen.
Okay, Wahnsinn. Okay, das heißt, es macht durchaus Sinn. Ich finde ja, Impfung und Schwangerschaft ist ja erstmal so ein bisschen gruseliger Gedanke. Bei mir gab es das noch gar nicht, als ich schwanger war. Oder es gab es, aber ich wurde vielleicht auch nicht gut informiert. Aber würden Sie sagen, dass die Nebenwirkungen gut erforscht sind? Oder weiß man, ob das was mit dem ungeborenen Kind machen kann, diese Impfung?
Ja, das ist sehr gut erforscht. Also in Deutschland gibt es die Impfung in der Schwangerschaft, wie gesagt, ab März 2020 wurde sie empfohlen. Wir haben aber Daten aus England oder Großbritannien und den USA. Da ist sie 2011, 2012 sowas eingeführt worden und in einigen südamerikanischen Ländern, Argentinien und noch irgendein Land, da wurden sie auch 2012, 2013 eingeführt. Und vor allem aus den USA und aus Großbritannien haben wir sehr gute Studien, sowohl über die Verträglichkeit in der Schwangerschaft, dass es also weder bei der Mutter noch beim Kind Schäden macht, als auch darüber, dass hinterher ein guter Schutz beim Kind entsteht und anders, als wenn sie Masern-Antikörper übertragen, wir trotzdem das Baby mit 2 Monaten anfangen, gegen Keuchhusten zu impfen, weil dieser Effekt, den wir bei den Masern haben, das nennt sich Blunting-Effekt, den haben wir zum Glück beim Keuchhusten nicht oder nur so minimal, dass er nicht relevant ist, sodass das Baby, auch wenn die Mutter in der Schwangerschaft geimpft wurde, eigene Antikörper entwickelt, die es dann eben in der Folge auch nutzen kann.
Okay. Ich weiß, dass eine Freundin von mir in der Schwangerschaft überlegt hatte, sich gegen Corona impfen zu lassen. Das war dann ganz frisch so empfohlen. Und die hatte dann Angst, dass das Kind eventuell allergisch sein könnte auf einen Bestandteil des Impfstoffs. Können Sie dazu was sagen? Ist das eine Befürchtung, die Sinn macht oder eher nicht?
Nein, also abgesehen davon, dass es auf diese Bestandteile dieses Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten-Impfstoffs im Prinzip keine Allergien gibt. Da geht es um Allergien gegen Eiweiß. Es gibt eiweißbasierte Impfstoffe, das ist aber hier nicht der Fall. Es ist so, dass Säuglinge im Mutterleib auch normalerweise keine Allergien entwickeln, sondern Allergien entwickeln sie erst, wenn sie auf der Welt sind und wenn sie dann mehrfach mit bestimmten Allergenen Kontakt hatten. Und die Wahrscheinlichkeit, allergisch auf einen Inhaltsstoff einer Impfung, den die werdende Mutter bekommt, zu reagieren, der ist also nahezu null. Ich denke, eine Null gibt's ja nicht in der Medizin. Da gibt's nicht 0% und nicht 100%, aber es geht schon ziemlich auf die 0% zu.
Okay, wunderbar. Dieses andere, das Cocooning, das kannte ich auch erstmal gar nicht. Ich habe mich da so ein bisschen eingelesen. Können Sie das nochmal erklären? Also das ist ja auch nochmal so eine Maßnahme, um das Neugeborene zu schützen.
Genau, Cocooning heißt letztendlich nichts anderes, als das Baby in einen Cocoon, also Kokon, hineinzubringen. Und dieser Kokon sind geimpfte Eltern, Großeltern, sonstige Kontaktpersonen, Hebammen, jeder, der ins Haus kommt, auch wir Ärztinnen und Ärzte und unsere MFAs. Also in meiner Praxis sind alle geimpft und da achte ich auch drauf, dass das regelmäßig aufgefrischt wird. Dass sozusagen alle die, die Kontakt mit dem Baby haben, schon mal die Krankheit nicht aufs Kind übertragen können. Denn wenn sie Impfschutz haben und sie haben Kontakt mit der Krankheit, können sie es nicht übertragen, ohne erkrankt zu sein. Also die sitzen nicht auf ihrer Haut dann, die Bakterien oder Viren, je nachdem, wogegen man eben impft. Und sie tragen das dann trotzdem weiter, sondern dann können sie es auch nicht übertragen. Und das ist das Prinzip von Cocooning. Das Cocooning ist auch super sinnvoll. Wir haben eben nur gesehen beim Keuchhusten, dass es nicht ausgereicht hat. Mhm. Einfach, weil doch irgendwer dann Ungeimpftes dazwischen war, man mit irgendwem Kontakt hatte. Und dass wir doch noch zu viel Keuchhusteninfektionen im Säuglingsalter hatten. Und deswegen ist eben die Impfung auch eingeführt worden.
Okay. Wenn man dann so zu Edeka geht oder in den Kindergarten die Kinder abholen, die Geschwisterkinder, dann ist das Cocooning ja wahrscheinlich eh so ein bisschen, wahrscheinlich nicht hinfällig, aber trotzdem muss man da wahrscheinlich schon auch selbst vorsorgen. Was gibt's noch für Maßnahmen? Desinfektionsmittel benutzen oder andere Maßnahmen, die man machen kann? Macht es Sinn, das Kind erstmal vielleicht gar nicht so mitzunehmen in Menschenmassen?
Also irgendwelche Desinfektionsmaßnahmen ergeben normalerweise keinen Sinn. Also Sie können sich normal die Hände waschen. Desinfektionsmittel, wenn Sie einen gesunden Säuglinge ohne Immundefekt haben. Wir sprechen jetzt von ganz normalen, gesunden Kindern. Ja, jeder kennt Menschen mit Immundefekt oder Menschen, die aufgrund einer Krebserkrankung mit Chemotherapie vom Immunsystem so runtergefahren wurden, dass rundherum also gar kein Keim mehr existieren darf. Aber das ist beim gesunden Säugling nicht notwendig. Und letztendlich betreiben wir zum Beispiel, wenn es um diese impfpräventablen Erkrankungen geht, betreiben wir dadurch auch ein Cocooning, dass die Kindergartenkinder üblicherweise geimpft sind. Also wenn jetzt das Baby zusammen mitgenommen wird im Kinderwagen, wo das 3- oder 4-jährige Geschwisterkind gerade hingebracht oder abgeholt wird und da guckt mal irgendein anderes Kind in diesen Wagen rein, ja, dann kann dieses Kind, genau wie von seinem Geschwisterkind, ganz normale, banale Infekte kriegen. Aber es sollte eben so sein, dass eigentlich die impfpräventablen Erkrankungen dann nicht übertragen werden, weil im optimalen Fall auch die anderen Kinder im Kindergarten geimpft sind. Das ist das, was wir uns wünschen.
Was ist denn mit so stinknormalen Erkältungen? Wenn man mit dem Kind zu U3 kommt und dann in so einem vollen Wartesaal sitzt mit Baby und alles so keucht um einen herum. Vielleicht haben die Kinder ja nicht so impfrelevante Erkrankungen, sondern einfach nur Erkältungen. Ist es wichtig, da auch die Kinder vorzuschützen, die so ganz klein sind? Oder würden Sie sagen, naja gut, die kommen früher oder später eh damit in Berührung?
Also ich kann jetzt nur sagen, wie es in meiner Praxis ist. Dafür schütze ich die Kinder. Also wer hier zur U2 oder die meisten ja eben zur U3 kommt, der geht nicht ins Wartezimmer mit Rotz und Kotz. Entweder ist das Wartezimmer um die Uhrzeit, wo die einbestellt werden, leer. Und wenn da jetzt ein Kind drin sitzt schon, was eine Erkältung hat, dann warten die Eltern notfalls irgendwo im Labor oder so dazwischen, halt in irgendeinem Raum, wo dann nicht gleich die Untersuchung stattfindet. Aber das Kind wird jetzt nicht den erkälteten Kindern ausgesetzt. Das würde das überleben, ja. Wenn es Geschwister hat, passiert es auch. Aber das finde ich unseriös, wenn ich das in meiner Praxis nicht ein bisschen trenne. Und ich glaube, das machen sehr viele Kolleginnen und Kollegen so. Wir haben alle unterschiedliche Varianten von getrennten Wartezimmern bis hin eben, ich mache es eher mit etwas getrennten Zeiten. Und dass man so ein bisschen schaut, dass man die schon voneinander trennt. Also man muss es ja nicht provozieren.
Man hört ja manchmal so dieses, naja, sie müssen ja auch alles mal durchmachen, damit sie Antikörper dafür bekommen. Ist das so und ab wann ist das so?
Also ganz typisch, was jede Mutter und jeder Vater beim ersten Kind kennt, ist dieser schreckliche erste Kindergartenwinter. Ja. Ja, die gehen in die Kita und irgendwie nach 3 Tagen haben die ihren ersten Infekt und dann sind die endlich mal eine Woche gesund und dann sind die schon wieder krank. Und man hat das Gefühl, die kommen im ersten Winter aus den Infekten nicht raus. Das ist normal und das ist auch was, wo ich Eltern immer beruhige. So funktioniert Immunsystem. Der Körper eines kleinen Kindes kennt ja die ganzen Keime noch nicht. Als Mutter stecke ich mich nicht mit jedem an. Und als Mutter habe ich ja den engsten Kontakt zu meinem Kind und trotzdem werde ich nicht krank. Das liegt daran, dass ich als Mutter Antikörper habe. Mein Körper hat Kontakt mit diesen Viren, das sind ja üblicherweise Virusinfekte, sagt, ach, den kenne ich ja schon, schicke ich Antikörper hin. Das Kind hat Kontakt und der Körper sagt, oh, kenne ich noch nicht. Jede Mutter kennt dieses, das Kind hat 1 oder 2 Tage Fieber und sonst eigentlich keine Symptome und dann ist es wieder fit. Das beunruhigt manche Eltern wahnsinnig. Ich sage immer, ihr Kind hat ja ein super Immunsystem, denn der Körper hat gesagt, oh, das ist ein Keim, den kenne ich nicht. Ich halte 41 Grad aus, der macht ab 38 schlapp, den koche ich. Und dann macht er den platt. Und dann ist das Kind wieder fit. Oder es kriegt eben den Infekt, ob nur den Magen-Darm-Infekt oder häufig sind es ja diese Infekte der oberen Luftwege. Da bekommt das Kind diesen Infekt, aber genau diesen Infekt kriegt es meistens nicht nochmal, weil dann hat der Körper ja die Antikörper. Nur es gibt halt eine Menge andere. Und da sieht man auch, wenn zum Beispiel eine Mutter selber einen Beruf hat, wo sie viel Kontakt hat zu anderen Menschen, dann steckt die sich wenig an. Während eine Mutter, die irgendwie nur im Büro sitzt, wenig Kontakt zu anderen, die steckt sich häufig auch an. Also das sind die Mütter, die sagen, boah, seit mein Kind im Kindergarten ist, bin ich auch dauernd krank, weil die eben auch nicht so immunologisch erfahren ist. Ja, wie jetzt jemand, also ich habe so eine Berufsimmunität, ich stecke mich mit nichts mehr an. Für mich war Corona gefährlich, ja, weil das kannten eben auch unsere Ärztekörper nicht. Aber ansonsten ja, ist das extrem selten, dass ich noch Infekte bekomme, weil mich ja den ganzen Tag Kinder anhusten. Und so ist das bei den Eltern auch. Und so funktioniert aber letztendlich Immunsystem. Und diese banalen Infekte, die sind nicht gefährlich. Und wenn Sie sich das Wartezimmer bei Ihrer Kinder- und Jugendärztin anschauen, wenn Sie da vormittags mit einem Kleinkind sind, dann schauen Sie mal, da sehen Sie kaum Schulkinder. Weil im Schulalter lassen die Infekte nach. Die Schulkinder sind schon viel, viel weniger krank. Und es sind wirklich die Kleinkinder. Und wenn sie dann noch ein jüngeres Geschwisterkind haben, das steckt sich eben beim Kindergartenkind, gerade wenn sie einen engen Altersabstand haben, 2 Jahre oder so, das steckt sich dann bei dem Geschwisterkind, was den Kindergarten besucht, natürlich früh mit allem Möglichen an. Dann ist meistens der erste Kita-Winter nicht mehr so schlimm.
Da kann man sich dann ein bisschen mit trösten. Ne? Aber wie viele Wochen würden Sie sagen, wäre es gut, wenn dieses Kind erstmal gesund bleibt? Gibt's da so eine Hausnummer, mit der man so ein bisschen rechnen kann, dass man zum Beispiel nicht die Oma dann einlädt, wenn die gerade Schnupfen hat oder so?
Ja, sie können es nicht verhindern. Also mein mittlerer Sohn, der ist nur 1¾ Jahr jünger als meine Älteste, der ist im Dezember geboren, der hatte mit 2 Wochen seine erste Erkältung. Man muss es nicht provozieren. Ich würde jetzt nicht jemand, der heftig krank ist, extra in den Haushalt einladen. Ja, aber was auch Unfug ist, sie können nicht Geschwisterkinder voneinander trennen. Ja, also wenn sie da das 3-Jährige haben und dem sagen, oh, du bist erkältet, jetzt musst du mal 2 Wochen bei Oma wohnen. Ich glaube, dann produzieren sie andere Probleme als ein Neugeborenes, was halt jetzt frühzeitig einen Husten oder Schnupfen bekommt. Es gibt so ein paar Viren, das ging ja auch durch die Presse, zum Beispiel diese RS-Viren, die eben bei sehr jungen Säuglingen wirklich unangenehme Entzündungen der Bronchiolen machen. Das sind sozusagen die kleinen, also zwischen Bronchien und Lunge, die ganz kleinen Bronchien, die sich dann entzünden. Und das macht bei denen eben auch manchmal wirklich Atemnot. Und da gibt es welche, die dann sogar ins Krankenhaus müssen. Andererseits, die meisten Erkrankungen, die das Geschwisterkind mitbringt, die muss das Baby dann eben durchmachen. Und wie gesagt, man muss ja nicht jemand anderes einladen. Also ich finde auch nicht so prickelnd die Mütter, die mit ihrem fiebernden Kind, nur damit es mal ein bisschen weniger heult, in die Spielgruppe gehen. Ja, also so ein bisschen Höflichkeit gibt es. Aber bei Geschwisterkindern ist diese Trennung so nicht möglich. und normalerweise eben auch nicht nötig. Wie gesagt, die Ausnahmen habe ich schon aufgezählt, aber bei einem gesunden Säugling ist das dann eben so.
Okay. Warum müssen denn die Impfungen, die Babys bekommen, so früh sein? Also ich habe bei den ersten Pieksen nach so wenigen Lebenswochen ist mein Mutterherz immer in 1000 Stücke gerissen. Das war so furchtbar. Sie können da wahrscheinlich drüber stehen längst. Sie kennen das. Aber so als frisch gebackene Mama oder Papa steht man dann da und das Baby wird gepiekst. Muss das so früh sein oder kann man das auch ein bisschen nach hinten schieben, diese Impfungen?
Also die Ständige Impfkommission empfiehlt ganz klar die frühe Impfung, damit wir früh einen Schutz haben. Wir können zwar mit der Impfung der Mutter in der Schwangerschaft Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten etwas mitgeben. Das lässt aber ganz schnell nach, dieser Schutz. Also wenn man sich die Kurven anschaut, zum Beispiel, also gut untersucht ist es ja jetzt eben für Keuchhusten, da haben sie am Anfang noch einen guten Schutz. Das fällt aber bis zur Mitte des ersten Lebensjahres, mit 6 Monaten schon ordentlich ab. Und wir haben ja in dem 6-fach-Impfstoff auch noch andere Erkrankungen drin. Wir haben ja noch Polio, wir haben da drin Hepatitis B, wir haben HIP, das ist Haemophilus Influenza B. Das hat nichts mit Influenza und Grippe zu tun, sondern das ist ein Bakterium, was zu solchen Kehldeckelentzündungen führen kann, die wirklich so einen plötzlichen Erstickungstod machen. Und wir wollen einfach so früh wie möglich das Baby schützen. Und deswegen sind die Impfstoffe ab 6 Wochen ja schon zum Beispiel der Rotaviren-Impfstoff und die anderen überwiegend ab 8 Wochen bereits zugelassen. Und die Impfkommission empfiehlt auch, so früh zu impfen. Und ich mache das bei mir in der Praxis tatsächlich auch. Also ich fange mit 8 Wochen an, die Kinder zu impfen. Weil dann haben wir mit 4 Monaten Schutz.
Ja, richtig. Sind denn manche Eltern, werdende Eltern, aber eben auch Eltern von ganz kleinen Kindern sehr verunsichert mit den Impfstoffen und mit dem Impfen im Allgemeinen? Und was kann man machen, um da vielleicht ein bisschen sicherer zu werden in der eigenen Entscheidung, was man tut, was man nicht tut?
Also unsicher sind vor allem die, die vorher schon von irgendwelchen Impfgegnern irgendwelche seltsamen Geschichten erzählt bekommen haben, ja, die auch meistens nicht wahr sind. Irgendwie so ein Spruch wie, ich habe schon viele schwere Impfschäden gesehen. Also da frage ich mich immer, wenn ich die nicht sehe, diese vielen schweren Impfschäden, wie kann die dann denn ein medizinischer Laie gesehen haben? Bei mir ist es so, wenn meine MFA am Ende der U3 den Eltern Impfinformationen gegeben hat und sie kommt zu mir und sagt, oh, da ist wieder eine, die ist schwierig, dann mache ich das eigentlich ganz anders. Dann mache ich die ganze und das sind oft Mütter, die sowieso viele Fragen haben, weil sie sich eben auch Gedanken machen. Das sind ja keine dummen Mütter, die Angst vorm Impfen haben. Die haben einfach Angst, ihrem Kind was zu spritzen, was ihm schadet, obwohl es vielleicht die Krankheit nie bekommen hätte. Also ja. Und was ich dann mache, ist, wenn ich dann mit allem fertig bin, frage ich so, und die Frau sowieso sagte mir, sie sind noch unsicher mit dem Impfen. Wovor haben Sie denn Angst? Und dann lasse ich mir erstmal von den Eltern sagen, was es denn genau ist, was ihnen Angst macht. Und da kommen ganz häufig irgendwelche Dinge, die ihnen irgendjemand, der davon gar keine Ahnung hat, erzählt hat, wo man dann mit einer vernünftigen Beratung auch diese Angst wieder nehmen kann. Ich spreche jetzt nicht von diesen Hardcore-Impfgegnern. Das sind ja die, die auch die Fake News gerne dann überall verbreiten. Aber die Eltern, die einfach Sorge haben, mit ihrem Kind mit der Impfung zu schaden, da hilft einfach gute Aufklärung und Beratung und sie ernst zu nehmen.
Wie ist das eigentlich? Sie sind ja grundsätzlich für Kinder und Jugendliche zuständig. Wenn ein Medikament, ein Impfstoff, eine medizinische Empfehlung für Kinder ausgesprochen wird oder entwickelt wird, freigegeben wird, wie gut muss da die Datenlage sein?
Extrem gut. Also ob Impfstoff oder Medikament, da gibt es extrem gute Datenlagen. Das muss an Tausenden bis Zehntausenden erprobt sein. Es muss intensive Studien geben. Und zum Beispiel bei Medikamentenzulassungsstudien ist es ja häufig so, dass es erstmal ab 18, dann ab 16, dann ab 12, dann ab 6. Und bis das wirklich ins Säuglingsalter geht, das ist ja für uns tatsächlich ein Problem. Es gibt ja Medikamente, die wir anwenden müssen, die nicht zugelassen sind für Säuglinge und Kleinkinder, weil es gar nichts anderes gibt. Und das liegt vor allem daran, dass diese Zulassungsstudien, weil sie so wahnsinnig umfangreich sind, eben auch viele Millionen kosten. Und dass dann manchmal Firmen sagen, nö, mache ich nicht. Das ist eben bei den Impfstoffen ganz anders, weil Impfungen von vornherein häufig an Kindern verimpft werden und auch nur für Kinder da sind. Und da ist es aber so, dass die Firmen auch viele, viele Jahre das machen. Also wenn ich von einer Pharmafirma oder so höre, da ist was in der Pipeline, dann sind die oft schon seit 10 Jahren da dran. Und diese Pipeline heißt, oh, wenn wir Glück haben, dann kommt in den nächsten 5 Jahren dann doch der Impfstoff raus. Und es gibt immer wieder total viele, die dann plötzlich wieder in der Versenkung verschwinden. Also wir hatten das bei diesen Meningokokken, ja, bei C und auch bei B, wie lange mir gesagt wurde, da gibt's bald nächstes Jahr kommt der Impfstoff. Und dieses nächste Jahr wurde immer noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr, weil es eben doch manchmal auch einfach schwierig ist, Impfstoffe zu entwickeln. Aber wenn die dann entwickelt wurden und zugelassen wurden, das ist ja in Deutschland auch nicht so, dass da irgendwie einer das dann irgendwann mal auf den Markt haut. Es geht ja über das Paul-Ehrlich-Institut. Das sind ja seriöse Prüfstellen, die auch diese Zulassungen dann aussprechen. Dann kann man davon ausgehen, dass sie sicher sind. Und wichtig ist, wenn es zum Beispiel Impfnebenwirkungen gibt, dann melden wir die auch. Also wir sind gehalten, wenn wir ein unerwünschtes Ereignis haben, was im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung auftritt, dann melden wir das. Ob das dann wirklich an der Impfung lag oder ob es eben zufällig gleichzeitig aufgetreten ist, das muss dann später wissenschaftlich ausgewertet werden und vor allem ob es Zufall ist oder nicht, das sieht man dann daran, wenn vielleicht ganz viele Ärzte so ein Ereignis gemeldet haben. Deswegen ist das auch ganz wichtig, dass wir, wenn wir Nebenwirkungen haben oder vermeintliche Nebenwirkungen, dass wir das ans Paul-Ehrlich-Institut melden. Und insofern vertraue ich persönlich schon an unsere staatlichen Kontrollstellen, dass das dann auch ausreichend geprüft ist. Und meine eigenen Kinder, ich habe 3, die habe ich immer gemäß den aktuellen Empfehlungen geimpft und zum Teil sogar, als der Jüngste geboren war, gab es diese Pneumokokkenimpfung schon, die ist jetzt ja Standard, die war da aber gerade noch nicht für alle Kinder, sondern für Risikokinder. Da ich aber auf der Intensivstation als in meiner Weiterbildung zur Kinder- und Jugendärztin ein Kind habe an Pneumokokken sterben sehen und ein anderes ist behindert geworden, hat mein Sohn diese Impfung auch schon gekriegt, als sie für ihn noch nicht empfohlen war. Aber alles andere, also ich empfehle in meiner Praxis und auch jetzt hier in Ihrem Podcast nichts anderes als das, was die STIKO empfiehlt und das, was ich meinen eigenen Kindern auch geben würde.
Das heißt, wenn Sie jetzt schwanger wären, würden Sie das heutzutage auch so machen, dass Sie sich gegen Keuchhusten, Diphtherie, Tetanus noch mal impfen lassen würden, Grippe, Corona?
Genau so würde ich das machen.
Ja, okay. Ja, ein ganz spannendes Thema. Ich glaube auch kontrovers. Ich bin gespannt. Ich glaube, dass es vielen Leuten Angst macht. Aber gerade deshalb finde ich es so wichtig und so richtig, dass wir einmal gesprochen haben, weil ich habe ganz viel gelernt und finde auch gerade wenn es nur so ein diffuses Gefühl der Unsicherheit ist, dann hilft ja eigentlich nur eins, Fachwissen und Fachleute, mit denen man spricht, von denen man hört, wie sie die Lage einschätzen. Und ja, darauf muss man sich als Elternteil dann am Ende ja auch irgendwo verlassen.
Ich glaube, das ist auch total wichtig.
Ja.
Das Vertrauen in Ihre Kinder- und Jugendärztin. Ich bin Kinder- und Jugendärztin, aber auch ich brauche ja zum Beispiel eine Gynäkologin. Und ich vertraue darauf, dass die ihr Handwerk auch versteht. Natürlich habe ich als Ärztin vielleicht einen anderen Einblick in das, wie kompetent sie ist, aber letztendlich braucht man Ärztinnen und Ärzte des Vertrauens, die man dann auch fragt und die man, was ich eben gesagt habe, auch ehrlich fragt, würden Sie das Ihrem Kind auch geben? Oder würden Sie das bei sich auch machen? Das ist eine ganz legitime Frage von Eltern, die ich nur empfehlen kann. Beim Impfen haben wir prinzipiell gesunde Menschen vor uns, die wir vor einer Erkrankung schützen wollen. Und deswegen kann ich total nachvollziehen, dass Eltern, die davon jetzt nichts verstehen, warum auch, sie haben das ja nicht studiert, sagen, meine Güte, wenn ich das jetzt in mein Kind spritze, wenn ich dem jetzt schade, ja, und das hätte die Krankheit nicht gekriegt. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, dass wir wirklich Nutzen und Risiko wissenschaftlich abwägen, durch die STIKO bewerten lassen und den Eltern dann erklären, warum es sinnvoll ist, diese oder jene Impfung zu machen und warum man vielleicht eine andere Impfung nicht braucht. Haben wir bei reisemedizinischen Beratungen. Ja, ich habe jetzt gerade jemand gehabt, die irgendwie mit ihren Kindern nach Bali wollten. Wenn die nicht durch den Dschungel reisen mit den Kindern, dann muss ich nicht vielleicht nicht unbedingt gegen Tollwut impfen, weil die streunenden, tollwütigen Tiere sind ja nicht in dem Ressort. Wenn ich aber da irgendwie Tracking plane, dann muss man wieder abwägen, ob ich das nicht doch mache. Und ja, bei so Reiseimpfungen hängt in meiner Beratung ganz viel davon ab, welche Art des Urlaubs die Menschen planen. Und bei den Regelimpfungen wissen wir einfach, wie in Deutschland die Verhältnisse sind, was gefährlich ist. Und da sollte man gemäß STIKO, finde ich, dann entsprechend impfen. Aber das ist natürlich meine persönliche Meinung.
Ja, aber ja, eine Fachkundige auf jeden Fall. Deswegen sprechen wir ja auch mit Ihnen. Ich danke Ihnen sehr. Ich fand das super aufschlussreich, weil ich wirklich auch dieses Gefühl kenne in der Schwangerschaft, in der Neugeborenenzeit, dieses Gefühl von ich will beschützen, aber wie. Ich habe wieder ganz viel gelernt. Danke Ihnen sehr für die Informationen, die wir bekommen haben. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Ihnen schon mal einen schönen Tag und vielen Dank.
Gerne, es hat mir Spaß gemacht und ich hoffe sehr, dass ich Eltern auch Ängste nehmen konnte vorm Impfen und erklären konnte, warum es sinnvoll ist. Und für den Rest kann ich nur empfehlen, fragen Sie einfach die Ärztin oder den Arzt Ihres Vertrauens.
Das ist sehr gut, das nochmal zu sagen. Ja, vielen Dank. Und Links und Infos zu dieser Folge und zur Informationskampagne unseres Sponsors GSK findet ihr in den Shownotes. Bei uns geht es dann am nächsten Donnerstag zusammen mit der lieben Elke weiter. Bei Kritik, Fragen oder Themenwünschen schreibt uns wie immer gerne an podcast@eltern.de. Bis wir uns wieder hören, lasst es euch gut gehen und alles Liebe aus Hamburg.